So, geht das dann hier los oder wie funktioniert das? So funktioniert das, alles klar. Genau, ein kleiner thematischer Wechsel zum Abschluss. Ich stelle mir noch die Stoppuhr, damit ich das mit der Mittagspause auch einhalte. So, genau, ein kleiner thematischer Wechsel zum Abschluss. Ich darf ein paar Punkte referieren, zusammenfassen, vielleicht auch mit Ihnen ins Gespräch kommen zum Teilhabeverfahrensbericht nach Paragraph 41 neu. Der ist ja jetzt auch mehrfach heute Vormittag, aber auch gestern schon angesprochen worden und liegt ja nicht so im Kerngebiet des zukünftigen Teils 2 SGB 9, also im Leistungsrecht der Eingliederungshilfe, sondern eben den finden Sie im Teil 1. Er betrifft aber alle Rehabilitation Träger und was es damit auf sich hat und was das auch mit Ihnen zu tun hat, das darf ich Ihnen ein bisschen vorstellen und vielleicht auch die eine oder andere Frage mit Ihnen bewegen. Ganz grundsätzlich hat der Gesetzgeber mit dem BTHG alle Rehabilitationsträger in Deutschland verpflichtet, ab 2018, also ab in 6 Wochen, glaube ich, oder 5, einen Teilhabeverfahrensbericht zu erstellen bzw. dazu Daten zur Verfügung zu stellen. Die Gesetzesbegründung und damit der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers führt aus, dass im Mittelpunkt eben der neuen gesetzlichen Regelungen die Zusammenarbeit der Reha-Träger stehen und um hinsichtlich dieser Zusammenarbeit ein bisschen mehr Erkenntnisse zu generieren, zu denen eben nicht so viele Erkenntnisse bislang vorliegen. Daran knüpft die Zielstellung des Berichtes an. Es geht um die Fragen, Transparenz herzustellen. Es geht darum, Möglichkeiten der Evaluation und der Steuerung zu eröffnen und verfahrenshemmende Divergenzen und Intransparenzen im Rehabilitationsrecht zukünftig besser zu erkennen, so wie gesagt, ausweislich der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung. Um diese Ziele zu erreichen, normiert der Gesetzgeber mit den Paragraphen 41 Absatz 1, 16 zu ermittelnde Sachverhalte im Reha-Leistungsgeschehen, also bei Teilhabeverfahrensbericht. Der Mittelteil ist sozusagen das Wichtige, um Verwechslungen vorzubeugen. Es geht um Verfahrensfragen und eben nicht den Teilhabebericht, den Sie ja sicher alle kennen. Und diese 16 Sachverhalte, zu denen ich Ihnen gleich eine Auswahl mitbringe, beziehen sich zunächst auf alle Leistungsfälle bei Leistungen zur Teilhabe, also im Bereich der Eingliederungshilfe, das, was Sie momentan als Kapitel 6 SGB 12 kennen, oder im Bereich der Jugendhilfe, Paragraph 35a, und so eben auch für alle anderen großen Rehabilitationsträger. Der Bericht wird auf Verwaltungsdaten der Reha-Träger fußen, also nicht auf Personendaten. Es geht nicht um die Frage, was bekommt eine Person, sondern wie beispielsweise bilden sich die Fristen, die Sie ja aus beispielsweise Paragraph 14 kennen, wie bilden die sich in der Praxis eigentlich ab? Insofern beziehen sich diese Sachverhalte, die 16, auf insbesondere auf Zeitdauern und auf Häufigkeiten. Was wird da eigentlich genau erhoben? Ist die Frage. Ich habe Ihnen mal sechs, die ersten sechs mitgebracht. Die Frage ist, wie viele Anträge werden eigentlich gestellt? Wie viele Anträge werden weitergeleitet? In wie vielen Fällen wird die 2-Wochen-Frist, also die Frist zur Zuständigkeitsklärung, nicht eingehalten? In wie vielen Fällen wurden die 3-Wochen-Frist, das ist die Entscheidungsfrist ohne Gutachten, nicht eingehalten? In wie viele wurde die 2-Wochen-Frist nach Vorliegen des Gutachtens, also bei Fällen, bei denen ein Gutachten erforderlich ist, nicht eingehalten? Also was passiert, wenn man es ein bisschen verallgemeinert, was passiert eigentlich in der Praxis im Vergleich zu dem, was sich Ihr Gesetzgeber zunächst ja in der theoretischen Norm überlegt und aufgeschrieben hat. Dann die Frage, wie lange dauert es eigentlich beispielsweise zwischen der Erteilung eines Gutachtenauftrages und dessen Vorliegen? Ist ja so ein klassisches Phänomen in der Praxis, ewig lange Gutachtenzeiten. Man beauftragt ein Gutachten und hat dann 12 Wochen nichts gehört. So, aber das sind natürlich Erfahrungsberichte, für die es überhaupt keine Daten gibt. Ja, und insofern ist das einer der Punkte zu sagen, na, wie lange dauert es eigentlich in der Praxis und im Durchschnitt über alle Fälle? Wie lange dauert es im Durchschnitt zwischen dem Tag, an dem der Antrag eingegangen ist und der Tag, an dem der Leistungsberechtigte seinen Leistungsbescheid in der Hand hat? Auch das ist ja gerade, wenn wir haben viel über Menschen mit Behinderung, über die Nutzer unseres Systems und über die Personen gesprochen, denen ja, für die wir ja auch gemeinsam arbeiten. Und das ist ja schon die Frage, wie lange dauert es eigentlich insgesamt? Weil wenn dann noch ein, zwei Gutachten dazwischen liegen, da kommen dann schon ein paar Wochen zusammen. Und letzter Punkt, auswahlmäßig, wie viele Anträge werden eigentlich abgelehnt oder nicht vollständig bewilligt? Also auch die Frage Entscheidungsverteilung der Entscheidungsgründe, möchte ich es mal so im Allgemeinen formulieren. Ja. Nun hat der Bericht, Sie haben es sozusagen ja schon mitbekommen, er hat Zahlen zum Gegenstand und er adressiert alle Rehabilitationsträger, die in Deutschland Rehabilitationsträger sein können. Sie sehen zunächst auf der rechten Seite die 7 großen Trägerwelten und in Klammern die Anzahl der Reha-Träger, die sich dabei verbergen. Die Bereiche der Eingliederungshilfe sind ja um die 425, das verschiebt sich vielleicht noch um eins hoch, eins runter, aber im Grunde ist das momentan die Ausgangslage. Insgesamt sehen Sie die Summe, wir sprechen über 1225 Reha-Träger zuzüglich der örtlichen Kriegsopferversorgung und Fürsorge, beziehungsweise der örtlichen Kriegsopferfürsorge, da sind wir noch dran zu ermitteln, wie viel es da eigentlich gibt. Also um die 1300 Rehabilitationsträger, die eigenständig die Aufgaben als Rehabilitationsträger wahrnehmen. Und dann haben Sie auf der rechten Seite abgebildet die Spitzenverbände und obersten Behörden, über die diese Daten laut Gesetz an die BRR zu übermitteln sind, weil die BRR ist beauftragt worden vom Gesetzgeber, eben aus den vielen Einzeldaten am Ende einen bündelnden Bericht zu machen, damit der Gesetzgeber das BMRS nicht 1300 Einzelmeldungen bekommt. So, Spitzenverbände und oberste Behörden, auch da sehen Sie zunächst ganz unten die Summe 26, auch das ist ja schon eine große Zahl und einzeln abgebildet eben GKV Spitzenverband beispielsweise, aber gerade für Sie interessant die 16 Landesministerien im Bereich der Jugendhilfe und im Bereich der Eingliederungshilfe. Manchmal gibt es Überschneidungen, oft ist es ja aber, wie Sie sicher wissen, getrennt, die Aufgabenwahrnehmung der Eingliederungshilfe und der Jugendhilfe. Das funktioniert also faktisch nun so, dass der Gesetzgeber nicht nur aufgeschrieben hat, welche Daten sind für ihn wichtig, was möchte er wissen, sondern er hat auch sehr genau geschrieben, wie die Daten eigentlich von A nach B kommen. Die Reha-Träger, also die Kommunen oder die Krankenkasse vor Ort, ist zunächst verpflichtet, diese Daten zu erheben. So, sie hat sozusagen die gesetzliche Pflicht. Und sie melden diese Daten über ihre Spitzenverbände und obersten Behörden an die BRR. Und wir machen daraus einen Bericht. Ich habe es Ihnen mal an zwei Beispielen hinter mir aufgemalt, wie das dann aussieht für die Unfallversicherungsträger oder für die Jugendhilfeträger in NRW. Ich weiß gar nicht, ob das Ministerium noch so heißt, aber so schnell kann man die Folien ja gar nicht aktualisieren. Das lassen wir mal weg. So. Nun ist es so, dass der Aufbau, wie soll ich sagen, einer statistischen Datenbasis, Statistik ist ein bisschen falsch, enorm kompliziert ist. Man kann das, was da sozusagen jetzt zu tun ist beim Aufbau für 2018 in 8 Phasen und 44 Teilschritte untergliedern, die gehe ich mit Ihnen nicht einzeln durch. Bleiben wir zunächst bei 8 Phasen, nämlich bei der Frage Voraussetzungen schaffen, ne? Daten gewinnen, analysieren und Bericht erstellen. Also man kann es noch ein Stückchen verdichten auf diese 4 Punkte und Sie sehen oben drüber die zeitliche Linie für den ersten Teilhabeverfahrensbericht. Momentan in 2017 sind wir als BRR gemeinsam mit den Landesbehörden, obersten Landesbehörden, mit den Spitzenverbänden und auch teils mit den Reha-Trägern vor Ort intensiv damit befasst, diesen ersten Teilhabeverfahrensbericht 2018 vorzubereiten. Also die Daten werden in 2018 erhoben. Und in 2019 wird der erste Bericht veröffentlicht. Insofern geht es jetzt darum, Grundlagen zu legen, und das sind viele Grundlagen, zeige ich Ihnen gleich. Dann muss es darum gehen, dass die Daten erfasst werden. In 2019 sind sie bereitzustellen und auszuwerten, um dann am Ende einen Ergebnisbericht zu haben. Nun ist es so, Sie kennen sich alle in unserem System aus. Als gegliedertes System mit 7 verschiedenen Trägerwelten haben wir es mit großen Unterschieden, auch zwischen den Trägern, also schon innerhalb der Träger zu tun. Also innerhalb der Träger der Eingliederungshilfe ist Hamburg nicht ganz identisch mit Baden-Württemberg. Und wenn man jetzt noch vergleicht und sagt, naja, wie ist denn das eigentlich bei einem Eingliederungshilfeträger X mit einer Krankenkasse Y oder mit einer Rentenversicherung Z? Also auch schon zwischen den Trägern haben wir auch nochmal hohe Divergenzen und Unterschiede. Wichtig ist aber, und das ist die Maßgabe, an dem sich alle Reha-Träger einig sind mit ihren Spitzenverbänden und auch mit uns, dass es einheitliche Grundlagen für den Bericht braucht. Wir brauchen also einheitliche Standards, Definitionen, wie wird eigentlich welcher Sachverhalt erfasst. Also nehmen wir mal der Antrag, wann ist ein Antrag ein Antrag? Es braucht da einen übergreifenden Konsens, weil sonst haben Sie am Ende Zahlen, die am Ende noch, die zwar so scheinen, als wären sie miteinander vergleichbar, aber auf eine völlig unterschiedliche Phänomene messen. Entsprechend ist die Aufforderung oder die Anforderung für das, was jetzt aktuell mit Hochdruck getan wird, eine hohe. Es muss darum gehen, oder es geht darum, einheitliche Merkmale auf Basis des Paragraphen 41 zu definieren. Also was heißt das eigentlich? Die Zahl der Gutachten. Ich habe nachher drei Beispiele mitgebracht, was das eigentlich konkret bedeutet. Die Zahl der Gutachten ist zu zählen, ist die Frage, was ist ein Gutachten eigentlich? Ein Rechtsphänomen, das zwar einen eigenen Paragraphen gewidmet wurde, aber auch in den Paragraphen ist keine exakte Definition eines Gutachtens. Jetzt müssen wir es aber messen. Und wenn ich es messe, muss ich ja praktisch genau unterscheiden und sage, ich habe ein Papier links, das ist ein Gutachten, ich habe ein Papier rechts, das ist kein Gutachten. Also eine Trennschärfe für eine Statistik entwickeln, die ich im Gesetz teils überhaupt nicht angelegt habe, weil man an manchen Stellen unkonkret ist und bleibt. Gut. Also die Frage ist erstens, welche Daten sind eigentlich vom Sachbearbeiter, vom Fallmanager, von wem auch immer, überhaupt praktisch pro Fall zu erheben? Dann ist zweitens die Frage, wie wird aus den Falldaten, ich habe 100 Leistungsfälle, wie wird aus denen eigentlich der Meldedatensatz? Es geht ja darum, einen Durchschnittswert zu berechnen, also oder zu berichten. Wir bekommen keine Einzeldaten, sondern es geht darum, wie lang dauert das im Durchschnitt über Ihre 100 Fälle? Wie muss dieser Datensatz aussehen und wie kommt dieser Datensatz zur BRR? Wie muss das technisch funktionieren und so weiter? Frau Dr. Bastians hatte ja gestern unter anderem ja gerade den Meldeweg, also die Frage der Datenübermittlung, ja nochmal problematisiert. Hinsichtlich der Frage, ob es denn so insgesamt die klügste Lösung ist, das über die Landesministerien laufen zu lassen. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, die zum Teil in der Diskussion sind. Dazu ist zu sagen, dass der Teilhabeverfahrensbericht natürlich nicht überall auf die größte Begeisterung stößt und er natürlich mit vielen auf Diskussionen und auch einige Punkte diskussionswürdig auch sind bei der Frage, wie soll das konkret funktionieren, was heißt das für die Praxis, wie sollen wir die Daten erheben. Gleichwohl haben wir, und das ist auch so ein Stückchen Haltung der BRR, haben wir ein Gesetz, der Gesetzgeber hat sich klar dazu eingesetzt und positioniert, dass er das gerne hätte. Insofern gibt es einerseits natürlich politische Diskussionen, keine Frage, auf der anderen Seite aber haben wir einen klaren gesetzlichen Auftrag also alle Beteiligten haben einen klaren gesetzlichen Auftrag, die Reha-Träger, ihre Spitzenverbände, obersten Behörden, als auch die BRR in Gemeinschaft sozusagen, denen es jetzt eben auch auszufüllen gilt. Im Blick auf die Uhr lassen wir das mal weg, 27. Was besonders wichtig ist, und das ist das, was ich auch schon angedeutet hatte, ist die einheitliche Auslegung der gesetzlichen Vorschrift des Paragraphen 41 für eine vergleichbare Erfassung. Dazu haben wir zunächst trägerspezifisch und dann trägerübergreifend entsprechende Definitionen beraten und verabschiedet mit den Landesministerien. Verabschiedet. Und jetzt geht es momentan gerade mit Hochdruck daran, zu definieren, wie eigentlich der Datensatz konkret aussehen muss, der dann später übermittelt wird. Nun habe ich ganz zu Beginn gesagt, naja, das ist eine gesetzliche Pflicht, die trifft alle Rehabilitationsträger ab 2018, so steht es im Gesetz. Gleichwohl haben wir als BRR sehr frühzeitig Anfang des Jahres den Kontakt und die Diskussion mit dem BMAS gesucht und nach praktikablen Lösungen gemeinsam überlegt, wie man eben einen solchen Bericht mit 1300 Reha-Trägern, das ist dann schon eine ziemlich große Zahl, wie man das klug beginnen und aufstellen kann, und konnten vereinbaren, dass bei dezentral aufgestellten Trägerbereichen mit Piloten gearbeitet werden kann für das Jahr 2018. Also eine Pilotierungsphase vorab geschaltet. Für diese Piloten gilt, also andersrum gesagt, ein Trägerbereich bekommt die Möglichkeit zu pilotieren. Bleiben wir mal beim Thema Eingliederungshilfe. Liebe Eingliederungshilfe, ihr habt die Möglichkeit zu pilotieren. Ihr müsst nicht alle 425. Wenn ihr das nutzen wollt, dann benennt uns 5. Das ist sozusagen der Punkt an der Stelle. Und wenn mit Piloten gearbeitet wird, dann muss es eben darum gehen, möglichst umfänglich die Daten, die laut Gesetz erforderlich und bereitzustellen sind, zu erheben. Diese Pilotierungsphase, das ist ganz wichtig, um nicht missverstanden zu werden, dient ausschließlich einem stufenweisen Ausbau oder einem stufenweisen Aufbau des Berichtes. Es ist kein typisches Modellprojekt, wo man sagt, wir machen das mal 3 Jahre und dann bewerten wir mal die Effekte und dann sehen wir mal weiter, sondern das ist ein Zug, der rollt. Der beginnt zunächst mit einem Anhänger als Piloten, aber für 2019, und das ist besonders wichtig, ab 2019, 1.1.19, sind Daten aller Reha-Träger zu allen zu berichtenden Merkmalen zu erfassen. Das heißt, eine Sonderregel für 18, ab 19 alle Reha-Träger und damit auch alle 429 Eingliederungshilfeträger. Jetzt die Frage, haben sich 5 Pilotträger für die Eingliederungshilfe gefunden? Ja. Das heißt, wir haben das, und vor allem die Landesministerien waren da sehr aktiv in der Kommunikation mit den Rehabilitationsträgern. Nicht pilotieren wird die Bundesagentur für Arbeit und die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung. Pilotieren wird die gesetzliche Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Kriegsopferversorgung und Fürsorge, die Eingliederungshilfe und jetzt ganz frisch vom Freitag auch die Jugendhilfe, will heißen, wir haben 5 Pilotträger für die Eingliederungshilfe. Diese haben sich bereit erklärt, diese Berichtspflicht für 18 zu erfüllen. Und für alle anderen Eingliederungshilfeträger heißt das, dass die Einführung ab 1.1.19 kommen wird, aber dann eben auch auf Erfahrungen der Pilotierungsphase aufgesetzt werden kann.
Darf ich hierzu mal fragen? Die Bundesagentur für Arbeit und Rentenversicherung, ja. Keine Pilotierung. Ja.
Jeder liefert Daten. Im ersten Jahr haben wir noch die Besonderheit, dass man teils mit vorhandenen Daten arbeiten kann, also weil Softwareumstellungen manchmal eine lange Zeit brauchen. In jedem Fall, die Bundesagentur für Arbeit wird quasi vollumfänglich liefern und die Rentenversicherung auch eine große Menge an Daten. Genau. Also heißt nicht, dass sie nicht mitmachen, sondern es heißt dann für alle 16 Rentenversicherungsträger. Ja, genau, für alle, ja, genau. Nicht nur 5 Rentenversicherungsträger, sondern alle 16. Genau, so haben wir noch 2 Minuten. Dann habe ich noch eine Beruhigung für Sie. Im Detail steckt natürlich viel Musik in dieser Frage. Inhaltliche Festlegungen sind zu treffen, das kann ich jetzt nicht mehr mit Ihnen besprechen. Was ist eigentlich ein Antrag in der Eingliederungshilfe? Wie geht das mit Teilhabeplanung und Gesamtplanung? Aber ein zweiter Punkt ist die Frage, wie werden eigentlich vor Ort die Daten generiert? Wir müssen sagen, über alle Trägerbereiche ist es so, dass eine Minderheit der erforderlichen Daten überhaupt erfasst werden. Und es gibt Reha-Träger, Herr Nellen, Sie hatten gesagt, ich gehe mal davon aus, jeder hat ein tolles Fachverfahren. Es gibt noch Reha-Träger, die arbeiten mit Papier und Bleistift, beziehungsweise mit Word und Excel. Ne? Auch das gibt es. Insofern ist aber die Maßgabe natürlich richtig und logisch zu sagen, die Daten müssen möglichst aus dem Fachverfahren direkt erzeugbar sein. Wenn die nicht ohnehin schon vorliegen im Fachverfahren, dann braucht es eine spezielle Eingabemöglichkeit im Fachverfahren. Also ich muss die Möglichkeit haben, ein neues Feld zu generieren. Mein Softwareanbieter soll mir möglichst da ein Update installieren. Wir sind da sehr intensiv mit den Softwareanbietern der kommunalen Familie im Gespräch. Und nur wenn beides nicht geht, weil ich mit Paper-Pencil-Trägerleistungen bearbeite, nur dann stellt sich für uns auch die Frage, können wir als zentrale Stelle eine einheitliche Erfassungsmaske, eine Erfassungsmöglichkeit zur Verfügung stellen, damit nicht jeder Reha-Träger vor Ort, nicht jede Kommune sich da eine eigene Excel-Liste baut. Das kann ja am Ende auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Da sind wir momentan dran und werden auch eine solche Erfassungsmöglichkeit mit den Pilotkommunen, für die wir sehr dankbar sind, dann auch miteinander diskutieren. So kann das sowas aussehen, man kann es nicht so richtig gut erkennen. Es ist ein Screenshot von einem der führenden Softwareanbieter in der kommunalen Familie. Die haben sich momentan für so eine Eingabemaske entschieden. Also im Fachverfahren, sozusagen nur für einen Eindruck. Im Fachverfahren wird dann an der Person angehängt, diese Daten können da erhoben werden, sodass wir ein hohes Interesse haben und uns sehr bemühen, hinsichtlich der Frage praktikable Lösungen vor Ort zu entwickeln. Als BRR sehen wir also nicht nur am Ende der Nahrungskette und sagen, wir warten ab, wie das Hamburg irgendwann mal machen soll, sondern uns ist es wichtig, diesen Prozess mitzugestalten und gemeinsam mit den Akteuren vor Ort gemeinsam zu diskutieren und zu sagen, oder gemeinsam mit den Softwareanbietern zu überlegen, was müssen praktikable Lösungen sein und eben auch Verantwortung so ein Stückchen zu übernehmen für eine effiziente Prozessgestaltung für den Gesamtprozess. So viel in aller Kürze. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Schubert, für den Beitrag. Die 5 Eingliederungshilfeträger können Sie noch nicht nennen, die sich da zur Pilotierung herbeigeführt haben.
Also Eingliederungshilfeträger sind Nordfriesland, Emden, Oldenburg, Dresden und Darmstadt. Also eine schöne regionale Verteilung.
Nee.
Ja, ich wollte gerne noch mal zwei Sätze sagen, Herr Dr. Schubert, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Ausführungen und der BAR sehr dankbar, wie konzentriert Sie den Prozess angeht. Und wir einfach nochmal aus Bundessicht ein ganz deutliches Bekenntnis zu den Teilen des Verfahrensberichts geben. Also wir wissen um die Kritik an der kommunalen Spitzenverbände, wir wissen um die Bestrebungen, hier den Statistischen Landesamt, dem Statistischen Bundesamt die Kompetenz zu übertragen. Da wird es auch nächste Woche auf der ASMK vermutlich einen 16:0 Beschluss geben, der das fordert. Ich würde aber auch wirklich sagen, dass das nicht Haltung der derzeit geschäftsführenden Bundesregierung ist. Wir halten das Verfahren, so wie es im Gesetz steht, für richtig und auch für wichtig. Das hatte ich ja heute Morgen auch nochmal als Antwort auf den Eicher gesagt, dass faktisch jetzt der Teilhabeverfahrensbericht eine Abbildung der neuen Zuständigkeiten und auch des neuen Teilhabeplans ist. Im Grunde genommen ist das eine, wenn man so will, eine gesetzliche, sehr fein zivilierte Evaluation dessen, was wir verfahrenstechnisch machen. Und das ist aus unserer Sicht unerlässlich, um hier auch zukünftig an der Stelle zu Verbesserungen zu kommen. Und natürlich wird der Teilhabeverfahrensbericht sicherlich auch zu Ergebnissen kommen, die dem einen oder anderen Reha-Träger nicht so schmecken. Aber das ist ja auch Sinn des Verfahrens. Diesen englischen Begriff ist Blaming and Naming and Shaming. Über eine transparente Darstellung versuchen dann intrinsische Verbesserungen zu erzeugen. Den Weg über den statistischen Ämter halte ich persönlich für nicht zielführend, weil unsere Erfahrung mit den statistischen Landes- und Bundesämtern ist, das sind sehr träge Prozesse, sind sehr langwierige Prozesse. Wir müssten dafür die Statistikgesetze übrigens ändern. Wir müssten die Landesstatistikgesetze ändern, wir müssten das Bundesstatistikgesetz ändern. Allein bis wir diese ganzen gesetzlichen Änderungen haben, sind wir irgendwo 2025. Ich weiß es nicht. Also ich kann nur an alle Beteiligten appellieren, den jetzt vom Gesetzgeber beschlossenen Weg zu beschreiten, konstruktiv anzugehen. Ich freue mich sehr, dass jetzt hier auch der erste Softwarehersteller eine offensichtlich tragfähige Eingabemaske gefunden hat. Das ist ja auch ein Kritikpunkt. Es gibt keine Schnittstellen. Ich nehme Ihren Ausführungen, dass die Schnittstellen so langsam erarbeitet werden, was auch wichtig ist. Klar ist, dass die volle Datenfülle nicht vollumfänglich zum 1.1.2018 zur Verfügung stehen wird. Das verschließen wir auch nicht die Augen vor. Wir hielten es aber für falsch, jetzt entweder das Inkrafttreten zu verschieben, die Regelung zu verändern oder gar die Zuständigkeiten zu verschieben. Da nochmal ein klares Bekenntnis des BMAS zum Teil der Verfahrensbericht.
Vielen Dank, Herr Nell.
Ja. 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 Klar. Nein. Nein. Genau. Also wir haben zunächst muss man, also rein technisch ist es so, dass es das Prüfschema immer von oben nach unten geht. Das Prüfschema lautet, welche Daten liegen im System eigentlich vor? Und da muss man sagen, auch im Bereich der Eingliederungshilfe, es betrifft aber auch andere Trägerbereiche, viele Dinge, die auch gesetzesrelevant sind, werden nicht erfasst. Also Datum zur Zuständigkeitsklärung als Beispiel. So, ne? Insofern gibt es dieses Datum im System erstmal grundsätzlich nicht. Sofern es ein Teil oder vieles davon gibt, dann macht es keinen Sinn, eine Doppeleingabe zu machen, sondern dann kann ich aus der bestehenden Datenbank natürlich dieses Feld entnehmen. Das ist sozusagen Prüfschritt 1 und das sind mit dem die Softwareanbieter, aber das ist durch den ihr Feld, das ist, können wir nicht machen, den ihr Feld, mit dem die ihr Update generieren. Und wenn das nicht geht oder nur schlecht, dann machen Sie eine Eingabemaske und im Rahmen einer Eingabemaske können Sie immer noch schauen, es gibt hier ein Feld, Antragsdatum zum Beispiel, das habe ich an anderer Stelle als Sachbearbeiter schon mal eingegeben, kopiere mir doch dieses Datenfeld einfach mal rüber, dann ist es zwar in einer Eingabemaske, aber einige Dinge, die vorliegen, können direkt übernommen werden. Faktisch ist aber, und das muss man schon so sagen, viele Informationen, die der Gesetzgeber jetzt möchte, liegen so nicht vor. Es geht nicht nur darum, einmal Ihr Datenbanksystem zu schütteln, aber das betrifft, wie gesagt, nicht nur Sie, sondern das betrifft die Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, die Sozialversicherungsträger, das betrifft viele. Ja. Ja. Genau. Genau, also ich würde mit Änderungen im Detail rechnen. Bei Pilotierung, die Praxis ist immer bunter als die Theorie. Und deswegen bin ich auch dankbar darum, auch für den Trägerbereich, dass wir mit Pilotierung arbeiten können. Es wird im Detail Änderungen geben, ob das möglicherweise nur Definitionen sind, wie ich das Feld ausfülle. Muss man sehen oder ob man möglicherweise das Feld nochmal anpassen muss, aber im Grunde wird es kleinere Entwicklungen geben, sodass wir aus den Erfahrungen, auch die Trägergemeinschaft, das ist ja ein Dienst an der Trägergemeinschaft, dass die Träger, die Pilotträger damit Erfahrungen generieren, von der alle anderen Träger partizipieren können und man dann ein Update machen kann oder eine Weiterentwicklung. Im Laufe des Jahres 2018, damit rechtzeitig 2019 eine Maske zur Verfügung steht. Könnte man drüber nachdenken. Ja, an sich ist kein Geheimwissen, zumal man es ja ohnehin in die Landschaft schicken muss, damit alle wissen, worum es geht. Kann man machen. Unter dem Vorbehalt, dass es sich vor allem um 41, weil dann können wir nochmal in der Pause klären, aber im Grunde möglicherweise wäre es für den einen oder anderen Rechtsfrage, zumindest eine Art Hinweis. Ja, genau.
Ja, vielen Dank für die engagierte Diskussion. Vielen Dank, Herrn Nellen, Frau Winkelmann-Bade und Herrn Dr. Schubert. Das war eine sehr intensive Diskussion und wir werden mit Sicherheit noch weitere Fragen im Laufe des Prozesses zu erörtern haben. Vielen Dank erstmal. Die unangenehmste Aufgabe, die Leute abzuwürgen.